Und morgens haben wir gefrühstückt und dann kam der erste riesige Hund oben aus dem Gebirge. Und dann kam aus dieser riesigen, es waren auch mehrere hundert Tiere, das war auch die größte Herde, die ich jemals da gesehen habe, kam immer wieder so ein Herdenschutzhund raus, einer verschwand wieder in der Herde, einer ging nach vorne und nachher standen fünf oder sechs Hunde vor unserem Auto, haben das Auto und uns leicht abgeschirmt und diese Riesenherde ist einfach mit einem netten Schäfer an uns vorbeigezogen, hat gewunken und einen schönen Tag auf Deutsch gewünscht und weg war er.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Hallo zur Folge 102 und unserem Roadtrip auf den Balkan mit Annika. Hallo und herzlich willkommen, Annika.
Hallo, grüß dich.
Ich freue mich, dass wir heute mal ein bisschen was anderes machen im Wolfspodcast, denn wir werden heute mal eure Sicht auf den Balkan und das, was ihr so erlebt habt, auf eurer Reise besprechen in dieser Folge. Ihr wart 5 Wochen unterwegs, du und dein Mann, euer Sohn und 2 Hunde im Defender, Wildcampen inmitten der Natur, Abenteuer pur und im engen Kontakt mit Menschen und Tieren. In einer Region, in der Wolf, Bär und Luchs eigentlich nie weg waren und von der es heißt, dass die Menschen sich damit und mit den Herausforderungen arrangieren. Irgendwie. Und wie das im Einzelnen so läuft, das werden wir heute hören von dir, Annika. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du am Start bist und von eurer außergewöhnlichen Reise berichten wirst. Das war ja nicht zum ersten Mal, dass ihr unterwegs wart, ne?
Nee, wir sind Wiederholungstäter. Das ist das 3. Jahr in Folge, obwohl wir jedes Jahr wieder woanders hin wollten und wir sind immer wieder im Balkan gelandet.
Immer wieder Balkan.
Kurz vorher ungeplant, wieder dahin.
Scheint irgendwas zu haben. Es scheint irgendwie besonders zu sein, oder?
Scheint Charme zu haben, aber ja auch bei vielen. Albanien aktuell überall gesehen und jeder macht da Urlaub gerade.
gefühlt sehr viele auf jeden Fall. Welche Strecke bzw. welche Länder habt ihr unter die Räder genommen?
Dieses Mal sind wir Italien gestartet und haben die Fähre rüber von Italien nach Griechenland gemacht, einfach um mit Hund und Kindern Strecke zu sparen, sind dann von Südgriechenland nach Nordgriechenland hoch, Nordmazedonien, Kosovo, Albanien, Montenegro, Bosnien, über Slowenien, Österreich, nach Hause wieder zurück.
Aber ihr habt schon ein spezielles Interesse an der Wildnis, an der Natur und an den Tieren darin. In diesem Fall, jetzt interessieren uns ja vor allen Dingen Bären und Wölfe.
Genau, wir haben großes Interesse daran. Auch dadurch, wie wir reisen, kriegen wir natürlich auch viel davon mit, weil wir selten auf Campingplätzen stehen, eigentlich viel in der Nähe von Nationalparks, am Wildcampen. Und sind eigentlich immer mittendrin.
Man muss auch sagen, wir haben uns ja hier über den Wolfspodcast kennengelernt, weil ihr natürlich auch Interesse habt an dem ganzen Thema hier in Deutschland. Ist ja nicht so, dass es euch nur auf den Balkan zieht, sondern ihr nehmt ja auch teil an dieser ganzen Diskussion, an dieser politischen Diskussion um, ja, sage ich mal, um die Biodiversität und um den Artenschutz. So haben wir uns ja kennengelernt.
Genau, ich komme ja auch ursprünglich aus Norddeutschland, vom Deich, da wo der Hotspot der Diskussion gerade ist, gestartet ist und immer wieder sein wird.
Richtig.
Deswegen kenne ich es nicht anders.
Von euren Reisen, da gibt es ja immer spektakuläre Bilder und Filme und Berichte in den WhatsApp-Gruppen, in denen auch ich bin. Und dann haben wir schon spontan, als ihr noch vor Ort wart, entschlossen, dass wir eine Folge darüber machen, um einfach euch jetzt mal draußen zu präsentieren, was da wirklich abgeht. Das heißt ja wirklich immer auf dem Balkan, ja, da kommen die alle gut klar mit den Wölfen und da war das auch nie anders. Und deswegen wollen wir heute mal klären, wie das da so wirklich läuft. Ganz verallgemeinert jetzt mal so als Einstieg, ne? Welche Geschichten werden auf dem Balkan über Wölfe und Bären erzählt? Oder anders gefragt, gibt es da auch so viel Panik und Desinformation wie augenblicklich hier bei uns?
Nee, eigentlich gar nicht. Es wird darüber nicht großartig gesprochen, weil dieses Thema war immer da. Es gibt in der Bevölkerung, in jeder Generation war der Wolf da, es war der Bär da. Deswegen wird da ganz normal drüber gesprochen. Es gibt zwar ein paar Geschichten, wie in Bosnien ein Bär mit der Axt geteilt wurde und solche Geschichten, aber das ist dann sind so besondere Geschichten. Aber es wird da nicht im Alltag drüber gesprochen.
Okay, wir gehen jetzt heute mal die einzelnen Stationen eurer Reise der Reihe nach durch. Wir werden unglaublich viel erfahren über die Länder, ihre Menschen, die Natur und den Umgang damit. Eure Reise begann in Griechenland. Wenn ich Griechenland höre, dann denke ich als erstes an Feta, an Schafskäse, gehört ja zum Thema dazu. Und ich denke daran, dass Griechenland ein EU-Land ist, wo es ja eigentlich theoretisch ähnlich laufen sollte wie bei uns in Sachen Bär und Wolf, oder?
Ja, läuft es ja auch. Aktuell ja auch die Herabstufung des Wolfes, aber gehütet wird er halt noch ganz anders. Die Förderung zurzeit bisschen aufgrund von Korruption, bisschen zweifelhaft und auch undurchsichtig.
Aber grundsätzlich, von wie vielen Wölfen gehen wir da aus in Griechenland?
ungefähr 700 bis 1000 Wölfe. Also es gibt in Griechenland auch ein Monitoring, was das einigermaßen nachhält. Daher kann man das ungefähr sagen, dass wir von 700 bis 1000 Wölfen da reden.
Also das heißt, die kommen ihrer Verpflichtung mit dem Monitoring nach. Die machen richtig wissenschaftliches Monitoring.
Genau.
Und ja. Dort gibt es dann allerdings im Gegensatz zu uns tatsächlich noch den Beruf des Hirten. Der ist dort noch sehr verbreitet.
Genau, dort gibt es noch den Hirten, oft auch 2 bis 3 Männer, die noch an der Herde arbeiten, mit Herdenschutzhunden, eher weniger Hütehunde. Dort wird seltenst mit Hütehunden gearbeitet, sondern noch wirklich mit Menschen. Und die leben dort noch diesen Beruf, auch mit Almwirtschaft oder einfach auf ganz normalen landwirtschaftlichen Flächen wird da noch per Mensch gehütet.
Welchen Stellenwert haben die Schafe dort? Ich meine, wir wissen, es gibt Feta, das ist ein Nationalgericht, das ist ein Nationalprodukt, was in die ganze Welt exportiert wird. Demnach sind die Schafe ja noch wichtig in Griechenland.
Genau, die haben dort auch einen hohen Stellenwert und der Pflegezustand ist auch außergewöhnlich hoch. Also es ist nicht wie auf unseren Deichen, dass man verwahrloste Schafe in der Sonne stehen sieht, die mit schlechten Klauen, das gibt's da nicht. Also da wird an der Herde noch am Schaf gearbeitet. Die werden per Hand geschoren, oft noch die Klauen die ganze Zeit gemacht. Das sind sehr gesunde Herden.
Und entsteht auf diesen Almen auch der Käse?
Genau, zum Teil entsteht er direkt dort oder wird dort gemolken und dann runter ins Dorf gefahren.
Ihr seid also in Griechenland angekommen und dann erstmal gleich in die Berge gefahren oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Wir haben noch ganz naiv kurz den Strandurlaub in Südgriechenland probiert, sind aber auch ein bisschen gescheitert an vielen Müllbergen und nicht so, wie wir gerne Urlaub machen, sind dann nach Nordgriechenland geflüchtet.
Und dann in die Berge direkt?
Genau, direkt in die Berge rein. Weg da, von den Menschen und in die Berge.
Da gibt es aber keine Campingplätze, da campt man dann wild.
Genau, umso hügeliger es wird und umso wilder es wird, auch im ganzen Balkan gibt es noch relativ wenig Campingplätze und in Nordgriechenland auch wenig. Da kann man zum Teil im Gebirge wieder Hotels in Anspruch nehmen, weil da auch viel Wandertourismus ist. Aber dass man da klassisch campen kann, ist schon sehr selten.
Aber man darf dann legal wild campen, mit seinem Auto da quasi seine Zelte aufschlagen?
Na, ich glaube in Griechenland nicht.
Okay.
Ich müsste es nachgucken.
Alles klar. Aber ihr habt das einfach alles gemacht, auf jeden Fall.
Ja, es ist ja immer so eine Grauzone, was wie und ob man wild campen darf. Es wird auf jeden Fall geduldet.
Es wird geduldet und es war dann inmitten der Natur in einer Region, wo man ja auch weiß, dass es unglaublich viele wilde Tiere gibt, zum Beispiel Wölfe, Bären und so weiter. Ihr wart mit Hunden und Kind unterwegs, habt jetzt bewusst darauf verzichtet, den Komfort eines Hotels in Anspruch zu nehmen oder auch eines Campingplatzes. Mit welchem Gefühl tut man dies? Hat man da schon ein bisschen mulmiges Gefühl oder fühlt man sich trotzdem im Schoß der Natur sicher aufgehoben?
Ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr entspannter. Also im ersten Jahr war ich noch sehr gestresst, nachts irgendwo zu stehen. Besonders, wenn man morgens am Platz dann doch eine Bärenpfote unten am Auto hat oder dann so Spuren morgens sieht oder nachts auch die Geräusche sind ja auch ganz andere. Mittlerweile bin ich mehr gestresst, wenn ich nachts Autos höre oder wenn ich höre, dass ein Auto noch den Waldweg nachts lang fährt. Das stresst mich mittlerweile mehr.
Habt ihr Kontakt zu Menschen da irgendwie?
Ja, die Einheimischen halten viel an und reden mit einem. Also es ist schon viel, auch die Schäfer, wenn man die unterwegs trifft. Eigentlich neigt man dazu, immer mit jemandem Kontakt zu haben, auch viel im Supermarkt oder an den Tankstellen, absolute Hotspot für Gespräche. Mhm. Doch, eigentlich trifft man da überall auf Menschen, weil die halt auch total froh sind, wenn man da Urlaub macht. Also man wird überall angesprochen.
Das kann ich mir vorstellen. Konntet ihr denn den Schäfern so ein bisschen über die Schulter gucken bei der Arbeit?
Ja, das kann man eigentlich immer sehr gut, besonders wenn man oben auf dem Berg steht. Das sind ja auch meistens die Orte, wo die Tiere morgens ausgefercht werden und abends wieder eingefercht werden. Da kann man die Arbeit schon sehr schön nachverfolgen.
Das heißt, die laufen tagsüber frei rum?
Genau.
Und nachts kommen die in den Nachtferch?
Genau. Das heißt, eigentlich jede Alm hat ihr Nachtferch. Oder teilweise gibt es auch für Zwischenstationen oben auf den Bergen Nachtferche weit weg von Häusern, aber dass man, wenn man große Strecken zurücklegt, die Tiere zwischenferchen kann. Eigentlich ist überall um den ganzen Berg drumherum immer wieder irgendwo ein Ferch.
Das heißt, die Menschen geben sich richtig Mühe, ihre Tiere zu schützen. Gibt es denn trotzdem Übergriffe? Hat man euch darüber irgendwas erzählt?
Ja, also jeder hat mal irgendwie einen Übergriff erlebt, aber es wird nicht darüber so wie bei uns gesprochen. Also es ist eher, dass die Leute sagen, ja, ich habe nachts nicht aufgepasst oder es ist was passiert oder irgendwie war dieser Schutz nicht gegeben. Aber das wird nicht so wie bei uns besprochen.
Also das heißt ja immer, dass man, dass in den Ländern das quasi als als persönliches Versagen gilt, wenn man einen Übergriff hat, dass die Leute den Fehler bei sich suchen und nicht bei den Wölfen. Bei uns ist es ja eher umgekehrt, da sind die Wölfe immer die Schuldigen. Und auf dem Balkan ist es, glaube ich, so, dass die Leute dann sagen, was war jetzt mein Fehler und wie kann ich es besser machen irgendwie, oder?
Genau, das ist auch oft so. Weil es ist halt schon, wenn du nachts in oder neben deiner Herde schläfst und was passiert, dann bist du ja in dem Moment direkt davon, also mit verantwortlich. Also es ist ja nicht so wie bei uns, du gehst morgens zu deiner Weide und sagst, oh, da war was, sondern du bist ja mittendrin in den meisten Fällen.
Aber das ist natürlich auch ziemlich teuer, ne? Diese Art der Schafhaltung. Wenn du sagst, 2 bis 3 Hirten sind da pro Herde im Einsatz, da kommt ganz schön was zusammen, ne? Monatlich.
Ja, aber das Lohngefüge ist ja auch ein ganz anderes. Wahrscheinlich ist das Lohngefüge gegengerechnet sogar geringer als das Material einfach.
Und ist das tatsächlich so, dass die Akzeptanz von Wolf und Bär höher ist in Griechenland als bei uns?
Ja, besonders der Bär. Also über den Bären spricht dort niemand. Also der ist einfach da. Also der ist da, der lebt da, Punkt. Also darüber wird nicht großartig gesprochen und die Tiere werden dort akzeptiert.
Ich wundere mich halt, weil es heißt ja bei uns immer in den alpinen Regionen, also auch mit Blick auf die Bären irgendwie, das geht gar nicht, das hier ist Wandertourismus und hier können wir keine Bären gebrauchen. Wandertourismus ist aber auch ein großes Thema in Griechenland. Das funktioniert, ohne dass es da zu Unfällen kommt?
Nordgriechenland ist das Hauptwandergebiet in Griechenland. Also wenn irgendwo in Griechenland gewandert wird, dann dort. Auch die ganzen Hotels sind da auf Wandertourismus ausgelegt. Es gibt auch gelegentlich mal Warnschilder. Hallo, hier sind Bären. Aber das ist da ganz normal.
Habt ihr Bären gesehen und Wölfe gesehen in Griechenland?
Leider nicht. Auch da haben wir jedes Jahr wieder Pech. Teilweise sind wir in Gruppen unterwegs, dass wir auch mal mit 2, 3 Leuten fahren oder dass man Leute unterwegs immer wieder trifft. Es sieht eigentlich immer jeder Bären, nur wir nicht. Und Wölfe genau das Gleiche. Also wir finden super viel Bärenkot, Bärenspuren, alles, weil die lieben das. Auf der Landstraße findest du überall eigentlich Bärenkot. Aber dass wir mal einen Bären sehen oder sowas, wir haben immer Pech. Obwohl wir ein paar Meter dahinter fahren, hinter den Leuten, wir sehen sie nicht.
Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt nachts schlafen geht, sorgt ihr denn dafür, dass Müll und Essensreste dann eher im Auto sind oder lasst ihr die auch draußen oder kann man das überhaupt draußen lassen?
Bis zum letzten Jahr sind wir noch mit Dachzelt gereist. Jetzt haben wir auf Hubdach umgebaut. Als wir noch im Dachzelt gereist sind, haben wir den Müll mal entweder unten ins Auto gepackt oder auch ein Stück weg auf den Baum oder an den Baum ran, sodass sich das nicht alles ums Auto abspielt. Und jetzt mit Hubdach bleibt einfach alles im Auto. Also wird abends der Müll reingelegt und damit bin ich auch fein. Weil man hat auch so oder so, man hat auch mal einen Siebenschläfer oder Gartenschläfer, was auch immer, die nachts ganz schön am Auto rumrandalieren können. Und das ist mir doch immer lieber, wenn der Müll drin ist. Ich glaube auch, die Leute, die da Wandertourismus machen, ist vielleicht nicht wie auf unseren deutschen Almen, die machen sich davor Gedanken, wo sie langgehen. Also auch um was passieren könnte. Also ich habe bisher immer sehr rücksichtsvolle Menschen unterwegs kennengelernt, die auch oft auch wegen den Bären eine Glocke am Rucksack tragen oder sich laut unterhalten, was man ja sonst in der Natur irgendwie nicht macht. Man neigt ja dazu, leise zu sein. Aber dort ist man dann doch schon eher laut, um den Bären nicht zu überraschen.
Ihr seid dann von Griechenland direkt weiter nach Nordmazedonien. Ein Land mit großen Wald- und Berggebieten und umzingelt von Land. Also da gibt es kein Meer. Ne? Wie ist denn da die Situation mit Bären und Wölfen?
Gibt dort ja auch ein Verhältnis relativ für die Landesgröße relativ viele Wölfe. Also man geht davon aus, bis zu 1000, aber es ist gar kein vorhandenes Monitoring da. Ungefähr 200 Bären. Ja, da ist der Umgang ganz anderer allgemein mit der Tierwelt oder mit der Natur. Das unterscheidet sich am allermeisten von allen Balkanländern.
Okay, das heißt?
Die Grenze, ob es jetzt die Grenze von Griechenland nach Nordmazedonien ist oder die Grenze von Nordmazedonien nach zum Kosovo, ab dem Moment, dass man nach Nordmazedonien kommt, kommt man eigentlich in den Müll. Nordmazedonien hat ein extremes Müllproblem, extrem schwierigen Umgang mit der Natur, ganz viele Staudämme, die bis oben hin mit Müll voll sind, Hunde mit Räude noch, was im Balkan ja wirklich deutlich besser geworden ist. Es ist schwierig, der Umgang dort mit den Tieren.
Das heißt, die Menschen bringen ihren Müll nicht irgendwie auf die Deponie oder in den Mülleimer, sondern die entsorgen den in der Natur?
Genau, auch gerne in Flüssen. Also Nordmazedonien ist ja auch durchzogen mit schönen, tollen Flüssen eigentlich. Und im Rest vom Balkan haben die Flüsse auf jeden Fall teilweise noch das Glück, blau zu sein. Dort sind die Flüsse braun und voller Müll.
Und werden damit nicht Tiere angelockt? Also ich meine, überall dort in der Nähe von Städten und Ortschaften, wo Müll liegt, da kommen doch die Tiere dann, so eine Einladung für die.
Ja, das ist aber ja, der ganze Balkan hat ja in Summe Müllprobleme oder ein Müllentsorgungsproblem hauptsächlich. Das zieht halt total die Bären an. Also, es zieht auch Hunde an, es wird bestimmt auch Wölfe anziehen, aber es zieht total die Bären an. Also Deponien sind teilweise, ich habe von vielen Bekannten gehört, dass wenn du Bären sehen willst, fahr zu illegalen Mülldeponien. Dort wirst du sie sehen.
Okay, wie geht man in Nordmazedonien mit Wölfen um?
Und die werden dort bejagt und auch teilweise mit Prämienjagd.
Die werden bejagt, also regulär bejagt.
Genau, regulär bejagt. Auch, ich glaube sogar ganzjährig. Und es gibt Gebiete, kriegst du sogar Prämien pro Wolf. Ich kann es auch nicht verstehen. Aber der Hütestandard ist dort auch eigentlich ein total hoher Standard. Wir haben da auch Leute mit total großen Schafsherden getroffen, mit vielen Herdenschutzhunden, die leider im schlechteren Zustand sind als im Rest vom Balkan, auch die Schafe. Aber ich weiß es nicht. Also die Herden sind geschützt dort.
Die sind geschützt. Es gibt also keine offenkundigen Konflikte und trotzdem werden Wölfe bejagt. Habt ihr denn auch mal Jäger getroffen? Also Jäger auf der Wolfsjagd?
Siehst dort allgemein fast nie Jäger. Also es ist nicht so wie bei uns, dass überall Hochsitze rumstehen. Die Wilddichte ist ja auch eine ganz andere als bei uns. Also dadurch, dass diese Kulturlandschaft dort ja einfach nicht gegeben ist, ist ja auch die Wilddichte viel geringer. Daher hast du kaum Berührungspunkte mit Jägern. Was du bei uns ja häufig und regelmäßig hast, das ist da aber gar nicht gegeben.
Nordmazedonien ist ja auf dem Weg in die EU. Damit sind die ja eigentlich dann perspektivisch, ne, wenn sie dann irgendwann mal Mitglied sind. Ja, auch an die FFH-Richtlinie gebunden und müssen dann ja auch ein Monitoring machen. Gibt es da sowas wie ein Monitoring?
Nein. Andere Länder haben ja aufgrund dessen, den EU-Eintrittswunsch, einfach viel mehr Schutzmaßnahmen schon getroffen. Okay. Auch einfach als Argument für den EU-Eintritt wie Albanien oder Kosovo. Die haben da jetzt schon bisher sehr drauf geachtet. Aber Nordmazedonien ist da nicht so hinterher.
Wahnsinn. Habt ihr denn mal Hirten mit Hunden da getroffen in Nordmazedonien?
Ja, da hatte ich dir ja in der Gruppe oder euch in der Gruppe ja auch dieses tolle Video hochgeladen, als wir mit Kind, den beiden Hunden unterwegs waren und auch mit dem Auto, aber stand gerade, weil wir mal wieder vielleicht ein bisschen übernommen haben beim Offroad-Fahren und eine kurze Pause brauchten. Und dann standen wir unten an der Straße, dann ging so leicht die Böschung hoch und man hört, also es sind auch viele Tiere mit Glocken, also auch die Schafe und Kühe sind viel mit Glocke noch unterwegs. Und wir wussten, es sind irgendwo Schafe, aber meistens siehst und hörst du die erstmal nicht, weil ja auch viel noch Aufwuchs ist und alles. Und dann kam der erste Hund runter, der zweite Hund runter und ich glaube, nachher hatten wir 5 Hunde, die in der Furche standen zur Straße, aber nicht dichter an uns rangekommen sind. Die waren laut, die waren präsent, aber sie sind nicht dichter gekommen.
Also die haben euch nicht bedroht?
Nee. Sind ja nie, also die Hunde dort sind ja meistens eh nicht dem Konflikt, also sind ja eher konfliktscheu.
Ach, die gehen dem Konflikt aus dem Weg?
Ja, es ist da ja auch ein bisschen Überlebensstrategie, weil es sind ja auch noch wahrscheinlich den Straßenhund näher als dem Herdenschutzhund. Du überlebst halt auch einfacher, wenn du keine Konflikte führst.
Aber ihr habt jetzt unten auf der Straße gestanden, ihr wart nicht im Auto, ihr wart vor dem
genau.
Auto. Und da kamen die Herdenschutzhunde auf euch zu und haben euch signalisiert, bis hier und nicht weiter. Und es kam aber nicht zu dem, was ja immer so, wovor viele so Angst haben, dass es zu einer Nahbegegnung mit den Herdenschutzhunden kommt oder dass sie einen sogar beißen oder irgendwas passiert, zumal ihr ja auch Hunde dabei habt immer. Das ist da nicht passiert in Nordmazedonien.
Ist uns bisher noch nie mit Herdenschutzhunden passiert. Also es ist immer so ein Abstand von 10 bis 20 Metern, den wir aber auch bewusst halten, die Hunde aber auch bewusst halten. Und wenn du damit signalisierst, hey, ich komme nicht dichter, du kommst nicht näher, dann ist das alles fein.
Das heißt, das hängt schon davon ab, dass ihr euch an die Spielregeln haltet, dass ihr eben dann nicht auf die zugeht und dass ihr nicht versucht, die zu füttern oder zu streicheln, sondern dass ihr respektiert, dass die ihren Abstand brauchen und dann geben die euch auch Abstand. Und ihr könnt da ganz normal, ah, das ist ja spannend.
Aber auch wichtig, die eigenen Hunde, ich finde, das ist auch fair gegenüber den anderen Hunden, die eigenen Hunde auch an der Leine zu lassen. Weil du kannst ja auch nie die Hand für deinen eigenen Hund ins Feuer legen. Und wenn du die Hunde dicht bei dir oder hinter dir hältst, neben dir hältst, dann sehen die auch nicht als Bedrohung an oder als Konfliktpotenzial.
Nordmazedonien entwickelt sich ja gerade so ein bisschen in Richtung Urlaubsland auch, ne? Gerade im Bereich Natur- und Aktivurlaub. Ist euch irgendwie bekannt, dass es da mal zu Kollisionen gab mit Herdenschutzhunden, mit Wölfen, Bären, generell Natur und Touristen? Habt ihr davon was gehört auf eurer Reise?
Nee, noch gar nichts. Also es wird davor auch nicht gewarnt. Nordmazedonien war, glaube ich, der einzige Nationalpark, an dem wirklich mal, ja, das war der einzige Nationalpark, an dem unten mal ein Schild stand wo über Natur und sowas aufgeklärt wurde und der Herdenschutzhund und die Schäfer einfach ganz normal mit aufgelistet worden. Aber da war jetzt auch nicht großartig achtet auf dieses oder jenes, sondern einfach, hallo, hier sind Herdenschutzhunde und hier wird gehütet. Das und war, glaube ich, die einzige Tafel, die wir irgendwo im ganzen Balkan mal gesehen haben.
Also es gibt dort keine Zäune, dafür eben halt Hirten und Hunde. Was für eine Arbeit dahinter steckt, überleg dir das mal. Jeden Tag.
Noch das ganze Jahr. Im Winter gehst du nicht mehr so hoch auf die Alm. Jetzt zum Beispiel Ende Mai lag noch im Kosovo und auch Nordmazedonien oben ja auch noch viel Schnee. Da gehst du ja im Verlauf des Sommers, hüten sie dann ja auch oben auf den Bergen. Aber den ganzen Winter musst du ja auch für die Tiere unten weiter Futter bereitstellen. Es gibt da ja auch kaum klassischen Heuanbau. Also das ist ein Thema im Gegensatz zu Deutschland, was sich das ganze Jahr abspielt.
Und dass die Produkte der Schafe, also sprich Fleisch, Wolle und Milch, die haben aber auch einen hohen Stellenwert in Nordmazedonien?
Hauptsächlich. Also die Wolle wird auch weniger, hauptsächlich Fleisch und Käse.
Und die Akzeptanz bei den Menschen? Also wie kommen die Menschen, die ganz normalen Menschen in Nordmazedonien mit der Natur und mit ihren Bewohnern klar?
Tja, die Akzeptanz für die Natur ist da ein bisschen schwierig. Also es ist eigentlich jeder stolz auf sein Land. Es ist auch ein ganz hoher Nationalstolz. Und auch die Produkte, auch wenn man da in Restaurants oder im Supermarkt ist, die Produkte werden auch gut beworben und stolz drüber gesprochen. Ja, der Umgang zur Natur, ich weiß es nicht, es ist schwierig da. Also man kann, also Nordmazedonien kann man gar nicht so richtig beschreiben. Auf der einen Seite sind die total stolz, auch auf den Balkan-Lux, der da immer präsenter wird. Da machen sie auch Werbung, da gibt es tolle Programme für. Und auf der anderen Seite schmeißen sie im gleichen Zug den Müll raus. Also ja, es hat eben zwei Seiten.
Du hast gerade schon gesagt, die Wölfe werden dort aktiv bejagt. Das wird ja dann spätestens, wenn Nordmazedonien irgendwann mal EU-Land ist, vorbei sein. Aber so generell auf dem ganzen Balkan, Stellenwert der Jagd.
Das ist ein hoher Selbstversorgungsgrad, warum die Jagd gewählt wird. Man hat jetzt sehr große Tiere, also die Wildschweine sind deutlich größer als bei uns. Es wird keine klassische Ansitzjagd gemacht, es wird zu Eigenbedarf gejagt, noch selten gejagt einfach. Und das wird dann auch in der Familie direkt verarbeitet. Es gibt oft Grillplätze, da wird das Wildschwein morgens mit der ganzen Familie zubereitet, den Tag über gegrillt und gegessen und alles. Aber dieses Klassische wie bei uns, die Ansitzjagd, ich fahre nachts raus und bringe mein Wild mit nach Hause, das gibt's da nicht.
Okay.
Aber auch den Jagdtourismus. Genau, in Nordmazedonien zum Teil, in manchen Ländern drumherum ein bisschen doller, aber auch dort fängt das mit dem Jagdtourismus an. Dadurch, dass da die Tiere einfach so groß sind. Also das Rotwild ist da extrem groß, die Wildschweine sind groß. Also man kann sich ja immer nicht vorstellen, dass jemand aus Deutschland in ein Balkanland fährt, um Wildschweine zu jagen, obwohl wir hier so viele selber haben. Aber doch, das gibt's.
Also das ist immer, weil die so groß sind, weil die so mächtig sind.
Ja, sind deutlich größer als bei uns.
Dann ist die Jagd auch gleich eine ganz andere Herausforderung, ne?
Ja, besonders im Gebirge und sowas ist halt anders, als bei uns auf dem Hochsitz zu sitzen und einfach zu warten. Dort musst du halt raus, da musst du auch noch viel Strecke machen mit dem Auto oder auch noch viel zu Fuß. Das finden die Leute scheinbar spannend.
Du hast gerade schon gesagt, es gibt wenig Hochsitze auf dem Balkan.
Wir haben ganz selten mal welche gesehen. Also wo haben wir denn? In Montenegro haben wir mal welche gesehen. Was sonst? Nee, eigentlich fast gar nicht. Ganz selten mal. Also es ist nicht wie bei uns, aber es ist da auch kaum möglich. Dadurch, dass sich das Gebirge immer wieder so verändert und die Natur, du hättest da auch gar nicht so den Sichtradius wie bei uns.
So, dann seid ihr von Nordmazedonien weitergefahren. Wie lange wart ihr in Nordmazedonien?
Wetterbedingt ein paar Tage nur. Vier Tage. Wir hatten sehr viel schlechtes Wetter, auch noch sehr viel Schnee oben auf den Bergen. Am 1. Mai hat es dort noch im ganzen Balkan stark geschneit. Das hat uns mehrere Gebirgspässe, man könnte schon fast sagen, ruiniert. Deswegen haben wir da eine Tour abgebrochen und sind dann Richtung Kosovo, weil wir auch ein bisschen besseres Wetter gehofft hatten, was leider auch nicht der Fall war.
Kosovo ist auch ein Land, was ich jetzt gar nicht so primär als Urlaubsland auf dem Schirm hatte. Das ist aber tatsächlich ein Land, was ja auch EU-Beitrittskandidat ist und sehr westlich und sehr modern ist, hast du erzählt.
Total. Also das einzige Land im Balkan, was scheinbar kein Müllproblem hat. Also das ist... Du kommst über die Grenze von Nordmazedonien, das ist eine spezielle Grenze, das ist auch ein bisschen anders als bei uns Grenzen. Du musst nochmal eine Zusatzversicherung fürs Auto dir holen. Das ist nicht gedeckt in der normalen Versicherung, du stehst ewig an den Grenzen. Also es ist noch so eine ganz klassische Grenze. Und dann fährst du rüber über die Grenze, vor der Grenze ist alles voller Müll, du fährst rüber, du hast keine Straßenhunde mehr oder kaum noch Straßenhunde. Und es ist sauber, es ist wirklich sauber und die Industrie ist da. Also du fährst rein über die Grenze und der erste Musterhauspark kommt, deutsche Industrie kommt. Das ist schon anders, als man denkt.
Und Bär und Wolf leben dort sicher und geschützt?
Ja, genau. Auch mit einem relativ hohen Stellenwert, auch hochgeschützt, auch mit hohen Strafen. Natürlich ist auch da illegale Jagd ein Problem, wo ist das nicht, aber der Stellenwert ist schon sehr hoher.
Und wie leben die Hirten dort mit ihren Schafen?
Ja, da gibt es zwei Seiten. Einmal das klassische Hüten, also es wird wirklich noch auf die Alm hochgehütet. Wir waren oben auf fast 2000 Metern, leider mit Schnee. Dort siehst du die Alm, da siehst du die Färche. Also dort oben wird noch aktiv gehütet. Unten in den Tälern oder unten, wo es dann flacher wird, kommt langsam der Stacheldraht und es wird weniger gehütet. Also es ist schon ein bisschen vergleichbar wie bei uns. Die Milchkuh ist auf einmal dazugekommen. Im ganzen Balkan findest du nicht die klassische Holsteiner Milchkuh wie bei uns in Deutschland. Dort taucht sie auf einmal auf. Also.
Das heißt, das Land ist wirtschaftlich im Aufwind und das bringt aber dann auch so strukturelle Veränderungen mit sich, wie zum Beispiel, dass der Hirte dann auch da in Teilen schon abgedankt hat und die Menschen auf Stacheldraht jetzt quasi setzen.
Genau, die Tiere kommen zwar nachts meistens, also die Herden, die wir gesehen haben, auch Kuhherden, sind nachts noch reingekommen, aber sie stehen tagsüber hinter, also die eine Herde steht hinter Stacheldraht von dem, der die Milchkuh da hat und wird nicht behütet. Und genau dahinter die Fläche wird von jemandem noch auch Kühe gehütet, ohne Stacheldraht mit zwei Personen. Also es ist zwei Welten zurzeit.
Also was ich spannend finde, ist, dass Kühe überhaupt behütet werden. Also es hat ja immer so geheißen, ja, Kühe, die können sich selber verteidigen. Aber offenbar ist das auf dem Balkan anders.
Die werden eigentlich im ganzen Balkan gehütet. Also teilweise hat man Herden, die dicht ums Haus bleiben und abends einfach selber zurückkommen und dann eingefärcht werden. Aber oft siehst du auf jeden Fall irgendwo umgrenzend oder in der Nähe von den Schafen, dass noch jemand dafür zuständig ist. Und die Herdenschutzhunde bleiben auch bei den nicht gehüteten Kühen dabei. Also man da muss immer ein bisschen aufpassen. Manchmal denkt man, ach, da sind nur Kühe, da kann ich mich jetzt hinstellen, kann nachts mein Camp aufschlagen. Aber irgendwo kommt immer noch ein Hund raus. Also das hatten wir in Nordgriechenland auch, da waren auch die Kühe, wo wir dachten, ja, ist kein Hirte da, alles ganz entspannt, dann machen wir hier unseren Schlafplatz und dann kam trotzdem wieder ein Hund raus. Also es sind meistens trotzdem die Hunde an der Herde dabei.
Und die Kühe selber sind keine Gefahr für Menschen? Hört man jetzt ja gerade wieder auf den Tiroler Almen und so?
Ich habe vor den Kühen schon doll Respekt. Also im ganzen Balkan, wir hatten auch morgen schon, dass unser Auto angeschubbelt wurde. Das ist noch nett, aber wenn du morgens aufwachst und das Auto einmal einen Satz zur Seite macht, ist schon komisch.
Wie jetzt angeschubbelt nochmal, das musst du ganz kurz erklären.
Wir haben sich morgens gekratzt, wir standen halt im Weg so ein bisschen, wir hatten uns mit Freunden hingestellt, das war letztes Jahr unten an der, ja, das war also ein tiefer Fluss, also wirklich viel Fluss und die Kühe wurden jeden Morgen und jeden Abend darüber gehütet, aber das wussten wir halt nicht, weil wir abends spät gekommen sind. Morgens wurden die rüber gehütet, die sind dann auch durchgeschwommen durch den Fluss und wir standen halt da, wo sie immer durchgehen und dabei wird sich dann nochmal gekratzt und wir sind wirklich so aufgewacht, dass bei einem die Leiter vom Dachzelt weg war und bei uns wurde sich halt auch schön am Auto gekratzt.
Okay.
Und die sind schon sehr distanzlos und man sollte schon aufpassen.
Wenn, also die Tatsache, dass die Kühe dort eben halt auch behirtet werden oder geschützt werden durch Zäune zum Beispiel, bedeutet ja, dass es da offenbar auch Übergriffe gegeben hat auf die Kühe.
Ja, ich gehe auch davon aus.
Ist so, ne?
Dass dem so ist, ja. Die führen ja auch noch ihre Jungtiere bei sich, größtenteils. Also es ist ja nicht wie bei uns, dass Jungtiere wegkommen. Da gehe ich schon davon aus, dass da Übergriffe waren.
Wie wird dann im Kosovo so mit Rissen generell umgegangen?
Ich habe jetzt nichts dazu gehört. Also weder schlecht noch gut. Ich habe auch vorhin, auch wenn wir in Restaurants saßen oder damit mit Bekannten gesprochen haben, auch nie von Rissen gehört.
Mhm.
Also es wird da auch nicht so großartig wie bei uns im Internet oder sowas drüber gesprochen. Ich glaube, den Stil haben die da gar nicht.
Also das klingt alles sehr viel unkomplizierter, als das bei uns der Fall ist, der Umgang mit Bären und Wölfen. Habt ihr denn wenigstens im Kosovo mal irgendwie einen Bär oder einen Wolf gesehen oder einen Luchs?
Nee, auch wieder komplett Pech gehabt. Kosovo ist auch die Tour gewesen, die wir wegen einer Schneelawine dann noch im fast Hochsommer abbrechen mussten.
Ach, meine Güte.
Sind wir gar nicht auf die, also wir sind schon noch bis zu Alm hochgekommen, haben da oben aber abgebrochen, weil noch sehr viel Schnee war. Auch dort, du findest total viele Spuren und alles, aber dass du mal Tiere siehst, das ist alles. Also auch bei der Anzahl an Wölfen und Bären in vielen Ländern, da wundert es mich schon, dass du keinen siehst, aber kriegst die Tiere nicht zu Gesicht.
Hattet ihr denn manchmal das Gefühl, dass die euch sehen, dass die euch im Blick haben, aber ihr die einfach nicht sehen könnt?
Besonders spät abends hat man schon das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob man sich das dann immer so einredet, aber du merkst schon, dass abends, umso dunkler es wird, alle Wildtiere halt doch ein bisschen entspannter werden in der Dämmerung, ein bisschen dichter rankommen. Aber ja, doch, wahrscheinlich nehmen die einen schon gut wahr. Besonders wenn du dann halt die Bärentatze neben dem Camp hast, denkst du schon, ja, da ist halt jemand durchgetrabt nachts. Also das ist, die sind einfach überall.
Und wie war euer Kontakt zu den Menschen? Habt ihr da irgendwie auch Bekanntschaften gehabt oder auch mal Gespräche geführt mit denen?
Ja, doch viel. Also es wird ja auch ganz viel Deutsch gesprochen. Es sind ja viele ehemalige Gastarbeiter aus Deutschland. In den Schulen wird auch Deutschland, also Deutsch viel unterrichtet. Ist ja neben Englisch da deren Zweitsprache einfach.
Das wusste ich gar nicht.
Auch deutsches Fernsehen wird dort viel geguckt, weil es einfach, es wird ja nichts übersetzt. Mhm. Deswegen sprechen die schon viel Deutsch. Und dadurch kommt man gut in Kontakt. Auch viel, wenn man in die einheimischen Restaurants fährt oder an den Tankstellen mal wieder. Dort spielt sich halt das Leben ab. Man kommt schon gut mit den Leuten in Kontakt. Wetterbedingt sind wir da leider gar nicht mit den Hirten, außer unten wirklich. Das war noch alles in den Tälern, hat sich das abgespielt. Dort haben wir dann mal, wenn wir durchgefahren sind oder gecampt haben, mal welche gesehen. Aber oben auf den Alm hat sich leider noch gar nichts abgespielt.
Wenn die Hirten, die ja da, sag ich mal, ihrer Arbeit nachgehen und die ja wirklich auch einen schweren Job haben, wenn die dann so sehen, da kommen jetzt so junge, wilde Deutsche, die machen hier Urlaub, die campen hier, finden die das eher gut oder finden die das eher oder belächeln die einen?
Die sind so stolz. Sie sind so stolz.
Die sind auf ihr stolz.
Land. Ja, total. Die freuen sich so doll. Die haben da gar kein Verständnis für. Die haben weder Verständnis dafür, im Auto Urlaub zu machen, noch zu campen. Und warum man das jetzt oben auf dem Berg macht und nicht unten auf den Campingplätzen, noch viel weniger. Aber die sind so stolz. Also das ist, die sind total glücklich darüber, dass man auch einfach sein Geld in den Ländern lässt. Also das finden die schon nett.
Und ist das denn so, dass man abends dann am Lagerfeuer sitzt, lange wach ist und sich Geschichten erzählt und vielleicht auch andere Menschen trifft, die auf einer ähnlichen Reise sind?
Ja, das hat man. Also oft lernt man unterwegs Leute kennen, mit denen man dann abends unterwegs ist oder auf den Campingplätzen. Es ist noch ganz viel, so wie man sich Camping eigentlich mal vorgestellt hat, so wie es nicht mehr oft gelebt wird, dass du abends viel am Lagerfeuer zusammensitzt. Natürlich früh ins Bett geht, man ist ja müde. Aber so, dass sich das Leben schon abends noch im Lagerfeuer zu Ende geht.
Was war eure spannendste Bekanntschaft, die ihr gemacht habt auf der Reise?
Ich glaube, ja, in Bosnien war das. In Bosnien haben wir von einem dieser Länder, man mag jetzt ja nicht sagen welches, den deutschen Botschafter kennengelernt. Der saß abends auf einmal am Lagerfeuer dabei. Der hatte auch neben dem Campingplatz in einer Hütte auch Urlaub gemacht. Haben auch relativ viele freie Tage und nutzen das dann immer mit den Kindern. Alle Kinder waren ungefähr im gleichen Alter und mit dem saßen wir dann abends am Lagerfeuer. Es war eigentlich so in dem Urlaub die spannendste Begegnung.
Und worüber spricht man da?
Wir haben viel über die Energiewende, weil das auch sein Bereich war, Naturschutz, Energiewende, all das. Haben wir viel über die Energiewende, die auch da vorangetrieben wird, aber sehr zweifelhaft ist, gesprochen. Auch das Müllproblem einfach. Und auch zum Teil haben wir über Herdenschutzmaßnahmen und Landwirtschaft gesprochen. Für ihn war es wichtig zu sagen und auch den Ländern das mitzugeben, auch bei sich auf der Arbeit, dass die nicht die gleichen Fehler machen wie wir in der Landwirtschaft. Also, dass die einfach einen ganz großen Schritt überspringen könnten.
Das bedeutet?
Und also, wie wir das halt bei uns jetzt gemacht haben, dass wir die Böden zig Jahre ausgenutzt haben, dass wir mittlerweile kaum noch Ertrag auf unseren Flächen haben, aufgrund, wie wir mit den Flächen umgegangen sind, wie wir mit den Tieren umgegangen sind. Durch die Industrialisierung kommt das da ja nun mal auf. Das wird da passieren, dass das eine Kulturlandschaft wird und dass die das bitte übergehen können und auch nachhaltig bleiben.
Wie wahrscheinlich ist das, dass die das schaffen?
Die werden den Übergang nicht schaffen. Sie werden die gleichen Schritte wie wir gehen, die werden genauso auf den Arsch damit fallen. Es wird nicht klappen.
Und wie wird das denn in Sachen Herdenschutz sein? Wie wird die traditionelle Weidetierhaltung, wie wird es damit weitergehen?
Die werden hinterm Stacheldraht stehen. Die werden auf den Stacheldrahtschritt ohne Strom und mit mehr Überrissen gehen.
Also wie bei uns vor 20 Jahren?
Genau, ja. Diesen Schritt werden die gehen. Jetzt bei uns wird es ja auch langsam mit dem Stacheldraht weniger. Der kommt da jetzt aber. Und die werden diesen Zwischenschritt machen.
Hast du da mal Stromnetze gesehen?
Nein.
Okay. Aber Stacheldraht gibt es da jetzt schon vermehrt, also bei den Kühen vor allen Dingen.
Im Kosovo war es sehr auffällig. Du hast es oft unten an den Dörfern, aber wenn das nachts als Pferch dient und die Hunde da auch ein bisschen hinter sind oder mit drin sind oder davor sind, kann ich damit ja noch einigermaßen fein sein. Aber wenn die Tiere hauptsächlich dahinter gehalten werden, ohne Schutz, ist das schon schwierig.
Ich hoffe wirklich, dass die Kurve kriegen und ihre ihren traditionellen Herdenschutz, dass sie sich den bewahren, ne? Dass die nicht auch irgendwann auf den Trichter kommen und sagen, komm, die Menschen können wir uns sparen und Nachtpferch können wir uns sparen, wir lassen die Tiere einfach da oben. Das ist ja bei uns, müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist ja in der Schweiz und in Österreich so, dass die Tiere alleine da stehen, teilweise tagelang, ne, auf den Almen, ungeschützt. Ich hoffe nicht, dass es auf dem Balkan eines Tages auch mal so sein wird. Denn bis jetzt ist es ja so, dass der Balkan immer so als glühendes Beispiel genommen wird, wie es funktionieren kann. Ne?
Ja. Ja, ich hoffe auch, dass sie sich diesen Schritt ersparen. Aber ich bin mal gespannt, weil die Wertschätzung für die Produkte, ob die auch weiter so bleibt, wenn man da in den Supermarkt geht, die Leute neigen auch dazu, die Produkte aus Deutschland zu kaufen. Meckle, Ala, all diese Produkte stehen da massig aus. Und ich habe Angst, dass es wie in vielen anderen Ländern wird, dass man die günstigen aus Nachbarländern subventionierten, bei uns ist es ja nun mal subventioniert, günstigen Güter kauft und nicht mehr die eigenen Güter schätzt, weil damit wird da ja auch dann die Grundlage wegfallen für diesen Schutz.
Ja. Ja. So, ihr seid dann direkt vom Kosovo weitergefahren nach Albanien.
Ja.
Aktuell wird über Albanien gesprochen im Zusammenhang mit der sogenannten Flamingo-Revolution. Was habt ihr davon mitbekommen?
Wir sind ja abgereist, kurz bevor das losging. Ich glaube, jetzt ist ja die Flamingo-Revolution, ich glaube schon am 25. Tag heute, wo wir den Podcast aufnehmen. Also schon lange dabei, aber wir sind kurz vorher ausgereist. Und es geht ja auch um ein Naturschutzgebiet, in dem wir auch bisher immer gerne Urlaub gemacht haben, auch auf einem ganz tollen Campingplatz, der auch davon betroffen ist, die sich total für Müll eingesetzt haben. Super saubere Strände, was in Albanien ja nicht klassisch ist. Mhm. Ja, um die Region, da geht das ja.
Also bei der Flamingo-Revolution geht es ja darum, dass dort ein Luxusressort gebaut werden soll von Familienmitgliedern von US-Präsident Donald Trump, also ich glaube von seiner Tochter und seinem Schwiegersohn. Und in einem Gebiet, was ja als eines der letzten großen Naturreservate Europas gilt. Und das wollen die erhalten, die Menschen, die dort leben. Das heißt, die haben eine besondere Verbindung zur Natur, die Albaner?
Die haben eine hohe Verbindung zu ihrem eigenen Land. Also sie wollen halt nicht, dass deren Land genommen wird. Die Verbindung zur Natur ist wert besser. Natürlich ist es immer noch ein Müllproblem und alles, aber es wird besser auch bei der jüngeren Generation. Aber die wollen halt auch keine Korruption und nicht, dass deren Land nochmal gespaltet wird oder genommen wird.
Mhm. Und wie hat man sich Albanien in Sachen Natur vorzustellen?
Ja, auf zwei Seiten. Eigentlich eine wunderschöne Natur. Total toll, blaue Seen, blaue Gebirgsbäche, ganz viel Berge, Küste. Es ist einmal, also Albanien hat das Glück gehabt, einmal von allem was abzubekommen. Also die haben auch mal Wasser abbekommen, die haben auch mal Strand abbekommen. Es ist total schön. Aber auf der anderen Seite werden halt auch Autobahnen einfach mal durch Flüsse durchgebaut, der Fluss dann gar nicht umgeleitet, Süßwasser wird vom Inland an die Küste gepumpt, damit der deutsche Tourist halt sein Süßwasser trinken kann aus der Leitung. Ja, es ist halt eigentlich einer der schönsten Naturreservate und Nationalparks, die es wahrscheinlich noch so gibt, aber ja, auch an diesem Kipppunkt gerade, welchen Weg sie wirklich gehen wollen.
Spannend ist das. In den Bergen von Albanien, da leben Wölfe. Weiß man, wie viele?
Man geht auch von bis zu 1000 Tieren aus. Es ist auch nicht so viel. Es gibt ein bisschen Monitoring, aber auch nicht so nachhaltig. Aber man gängt bis zu 1000 Tiere.
Es gibt ja in den Bergen nicht nur Wölfe, sondern eben halt auch eine jahrhundertealte Tradition von Schafherden und Hirten. Wie kommen die miteinander klar?
Gut. Also es wird ja in Albanien, wie im Rest von Balkan, hauptsächlich im Gebirge gehütet oder die Schafe gehalten, weil dort nun mal das Nahrungsangebot noch vorhanden ist und genutzt wird und die Flächen damit halt freigehalten werden. Und das klappt gut. Also es sind riesige Herden. Also Albanien hat wirklich sehr große Schafsherden, auch mit teilweise 5, 6 Hirten dabei. Also das ist schon bewundernswert, wie dort wirklich auch teilweise in großen Tourismusstädten noch gehütet wird.
Das heißt, da sind einfach unglaublich viele Schafe mit vielen Hirten, die auf die aufpassen. Da gibt es auch keine Zäune, aber es gibt Herdenschutzhunde.
Genau, Herdenschutzhunde, auch eher wieder keine Hütehunde. Ganz selten, dass man mal einen so ein bisschen mitlaufen sieht, aber eher nicht. Eher wieder, dass mit Menschen gehütet wird.
Okay. Was mir die ganze Zeit jetzt schon auffällt, wo wir über den Balkan und die Schafe und die Wölfe sprechen, ist, dass es in der Schweiz und in Österreich und auch bei uns in Süddeutschland, in den Bergen, in den alpinen Regionen immer wieder heißt, die Wölfe sind das Ende der Almwirtschaft. Also das heißt, die Wölfe sind schuld daran, dass es den Menschen, die dort oben Tiere halten, so schlecht geht, dass sie das nicht weitermachen können. Und jetzt erleben wir hier in jedem einzelnen Land, über das wir bis jetzt gesprochen haben, dass es gerade in den Bergregionen und gerade mit Schafen und Hirten und Wölfen einfach mal super funktioniert. Warum nimmt sich denn aus deiner Sicht keiner mal ein Beispiel daran, wie das auf dem Balkan läuft?
Also dort gab es ja immer viele Bären, viele Wölfe. Da war die Situation ja nie anders. Die wissen ja, wie sie es machen können. Also die haben es ja nie anders gemacht. Die haben das System nicht großartig abgeändert. Die haben es jetzt vielleicht mit Autos und sowas teilweise leichter hoch und runter zu kommen. Aber ich weiß nicht, warum man da nicht hinguckt.
Ich finde, diese Argumente, ne, das Ende der Almwirtschaft, das klingt so schal und fad, wenn ich das jetzt gerade von dir hier höre. Ihr wart ja vornehmlich in Bergregionen unterwegs und da waren überall Schafe und da waren überall Wölfe und irgendwie klappt das da. Und bei uns ist es das große Problem, dass man jetzt dazu übergehen will, genau diese Region, über die wir ja heute sprechen, wolfsfrei zu schießen. Das ist doch absurd.
Ja. Ja, auch wenn man den Tourismus betrachtet, also Südtirol oder Tirol, sie reden alle davon, dass der Tourismus ausbleibt. Die Länder, die gerade am Kommen sind, sind Kroatien, über 1000 Wölfe, Albanien, über 1000 Wölfe. Das sind ja die Länder, wo alle gerade Urlaub machen und die haben auch eine extrem hohe Wolfsdichte.
Das heißt, genau das Gegenteil ist der Fall. Also die Wölfe hindern die Leute nicht dahin zu fahren, sondern vielleicht ist es sogar so, dass man die besonders naturverbundenen Leute eben mit so einer intakten Natur auch anzieht.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch genug geführte Touren, da auch Ranger-Touren oder Programme, die sich auch über Touristen finanzieren, was ja auch ein gutes System ist, ein Konzept ist, scheint zu funktionieren.
Ihr hattet aber auch Kontakt mit Herdenschutzhunden, ne, in Albanien.
Genau, es war die schönste Begegnung, war im allerersten Jahr, da haben wir auch mit Freunden oben, auch in der Nähe, das sind so heiße Quellen, dann waren wir erst abends in den heißen Quellen, sind dann oben auf den Berg gefahren, haben uns einen schönen Stellplatz gesucht und hatten auch das Gefühl, hier sind jetzt keine Schafe, hier stören. Weil man möchte ja doch niemanden so direkt stören. Hier stören wir niemanden, stellen wir uns schön hin. Und morgens haben wir gefrühstückt und dann kam der erste riesige Hund oben aus dem Gebirge, also wirklich oben aus dem Berg so leicht raus und legt sich oben auf die erste Kante, die weiter runter geht. Und da dachten wir so, ja gut, mal ein bisschen gucken, unsere Hunde zur Seite nehmen. Oder damals hatten wir nur einen Hund anleihen, weil der auch ein bisschen auf der Wiese davor unterwegs war. Haben wir halt geguckt, ist es ein Straßenhund, gehört da jemand zu, gehört ein Wanderer dazu, man weiß ja nie, wie die Situation ist. Dann ist der runtergezogen, so ein bisschen an uns vorbei, vor uns liegen geblieben. Dann auf seiner Position kamen dann zwei neue Hunde runter, die lagen dann da oben. Dann sind die weitergezogen, der erste Hund. Und irgendwann hatten wir so drei, vier Hunde schon vor uns, die sich so liegend leicht aufgebaut haben, würde ich mal sagen. Also aber mit einem großen Abstand, so 50, 100 Meter haben sie sich hingelegt, uns beobachtet, die Situation eingeschätzt und erst dann hörte man 200, 300 Meter dahinter langsam die ersten Glocken, dann kamen die ersten frechen Ziegen runter, die ja immer deutlich voraus sind und immer Schabernack machen, dann kamen langsam die Schafe runter und dann kam aus dieser riesigen, es waren auch mehrere hundert Tiere, das war auch die größte Herde, die ich jemals da gesehen habe, kam immer wieder so ein Herdenschutzhund raus, einer verschwand wieder in der Herde, einer ging nach vorne und nachher standen 5 oder 6 Hunde vor unserem Auto mit einem wieder einen fernen und sicheren Abstand, haben das Auto und uns leicht abgeschirmt und diese Riesenherde ist einfach mit einem netten Schäfer an uns vorbeigezogen, hat gewunken und einen schönen Tag auf Deutsch gewünscht und weg war er. Also ich glaube, auch er hat sich wieder gewundert, was wir da tun. Aber das spricht dich niemand an, so unter dem Motto, hier dürft ihr nicht stehen. Oder also abends kamen auch, die zu dieser Herde dazugehörten, auch 4, 5 junge Männer mit einem Pickup hoch, schön hinten auf der Ladefläche, auch mit 1 oder 2 Schafen noch hinten drauf und ein bisschen Futter hinten drauf, kamen aus dem Dorf unten drauf und sind hochgefahren. Die hatten uns abends auch noch nett hupend gegrüßt. Also wenn ich in Deutschland jemand anhub, denkst du immer, Gott, darf ich jetzt hier stehen? Mache ich hier jetzt irgendwas gerade? Und die haben alle gewunken und sind dann oben auf die Alm gefahren und gut war. Also
mal ehrlich, schön. Bei uns in Deutschland würde das Ordnungsamt kommen, oder?
Sofort. Erstmal darfst du es ja auch nicht hier und da, aber du musst ja einmal nur kurz irgendwo warten, stehen und Nee, aber das haben die da nicht so.
Wenn wir jetzt mal auf den ganzen Balkan blicken, so, ne? Haben die Herdenschutzhunde dort ein gutes Leben oder sind das wirklich reine Arbeitstiere, Mittel zum Zweck?
Und bis. Ich glaube, manche schätzen schon ihre Hunde sehr, weil es die Arbeit ja auch vereinfacht. Es gibt auch in Albanien, Bosnien, überall auch viele Linien, die nochmal rein gezüchtet werden, wo die dann auch stolz sind, dass sie die Linie noch erhalten. Aber vom Grund her sind es schon wirklich Arbeitshunde. Ich glaube, die haben einen guten Gesundheitsstand, die werden gepflegt und alles, aber die werden da auch nicht wie bei uns 12, 14 Jahre alt werden. Also das ist, wenn die aus der Arbeit aussteigen, steigen die aus der Arbeit aus.
Und was sind das für Rassen?
Wenig der Kangal, was ja mal jeder denkt. Ja. Also man sieht, dass teilweise der Kangal einmal mit drin war. Manchmal sieht man das so wenig, aber wenig Kangal-artige Hunde. Das kommt dann in anderen Regionen dann wieder mehr. Also viel wirklich mit langem Fell, also schon eher diese langhaarigen.
Also Mischlinge wahrscheinlich.
Genau, ich denke auch, dass es viele Mischlinge sind, ja.
Aber da gibt es eben halt tatsächlich aber auch wenig wirklich offensive Kämpfe zwischen Wölfen und Herdenschutzhunden. Viele denken ja oder glauben immer, dass Herdenschutzhunde eben halt mehr oder weniger da auf Verschleiß laufen, dass die da in den offenen Kampf gehen mit Wölfen. Das ist ja auch nicht der Fall.
Nee, es wäre ja auch Irrsinn. Also jeder, auch ob es der Wolf ist oder ob es der Herdenschutzhund ist, jeder möchte da auch einigermaßen gut aus der Geschichte wieder rausgehen. Das hört man eigentlich nie, dass wirklich Herdenschutzhunde da, also ich habe auch vorher gut recherchiert, ich habe davon nichts mitbekommen.
Aber ihr habt so eine Situation, wie Wölfe sich angenähert haben, habt ihr nicht mitbekommen?
Nee.
Es ist ja wirklich auch eindrucksvoll, ne? Egal wo in Europa, ne? Die Situation, dass man Wölfe wirklich sieht, das ist doch die absolute Ausnahme. Egal ob auf dem Balkan, egal ob in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz. Man sieht Wölfe halt einfach nicht. Die sehen uns, aber wir sehen die nicht. Und ihr wart nun wirklich wochenlang im Herzen der Natur. Noch einmal die Frage, wie viele Wölfe habt ihr gesehen auf dieser fünfwöchigen Reise?
Keinen einzigen. Auch vorher, wir sind ja auch, reisen ja auch jedes Jahr einmal Westalpen, italienische Seite rüber und sind ja auch immer in der Nähe von den Schafen meistens unterwegs, was Westalpen sich einfach automatisch ergibt. Wir haben noch nie entweder an der Herde oder in unserer Nähe einen Wolf oder einen Bären gesehen.
Das heißt, die gehen uns Menschen aus dem Weg?
Ja, total. Also die haben davon ja auch nichts.
So, wie ging denn die Reise weiter von Albanien?
Von Albanien sind wir dann über Montenegro in unser eigentlich Lieblingsland im Balkan nach Bosnien rübergereist.
Lieblingsland warum?
Wir landen da jedes Jahr wieder. Eigentlich ist Bosnien auch immer der Grund, warum wir daher hinfahren. Einfach eine total geniale Natur. Ganz, ganz herzliche Menschen. Es ist einfach schön. Also Bosnien ist total nett. Noch nicht überlaufen wie Albanien. Noch kein Tourismus-Hotspot. Also es ist noch sehr, sehr angenehm.
Auch das ein EU-Beitrittskandidat und ja, ein Land mit einer traditionellen Weidewirtschaft. Aber auch hier wächst der Tourismus. Aber da geht es dann eher so in Richtung Natur, Kultur und Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Massentourismus gibt es da nicht.
Ja, doch so Städte wie Mostar oder sowas, die halt durch dieses Red Bull-Brückenspringen oder sowas bekannt geworden sind. Da sieht man jetzt auch die ersten Leute, die mit Reisetouren, mit hier so Regenschirm oben und bitte folgt mir. Also da kann man auch kaum noch treten. Es erwischt jetzt auch die ersten Städte, aber es ist deutlich weniger. Es geht viel um Kultur, viel um den Jugoslawienkrieg, es geht viel um diese Themen.
Und wie viel Natur und wie viele Bären und Wölfe gibt es dort?
Man geht von circa 600 Wölfen und sogar 900 Braunbären aus.
Von denen habt ihr wie viele gesehen?
Nur die Spuren wieder in unserem Camp, aber wieder keinen gesehen.
Wo habt ihr euch denn niedergelassen in Bosnien?
In Bosnien sind wir außer unserem Lieblingscampingplatz, wo wir mittlerweile auch gut mit befreundet sind, mit den Eigentümern, landen wir in Bosnien eigentlich wieder nur im Gebirge, bei kleinen Restaurants, wo wir abends schlafen, die man jetzt auch über die im dritten Jahr jetzt langsam auch schon kennt. Und ja, aber es bringt uns immer wieder ins Gebirge in Bosnien.
Und da habt ihr euch dann, so sucht ihr euch dann jeden Tag neue Stellplätze oder bleibt ihr auch mal ein paar Tage irgendwo?
Nee, eigentlich suchen wir uns jeden Tag einen neuen Stellplatz. Durch dieses Offroad-Fahren machen wir eigentlich jeden Tag ein bisschen Strecke, weil das ist ja auch, was wir einfach genießen und gerne machen und was auch von meinem Partner nur mal ein Hobby ist, das Offroad-Fahren. Von mir so ein bisschen, notgedrungen. ja, dann fahren wir eigentlich jeden Tag weiter, weil bei uns ja auch der Weg das Ziel ist.
Also das heißt, Strecke machen sind dann aber nicht 100 Kilometer, sondern eher weniger.
Es sind ein paar Kilometer, weil es auch manchmal sehr anspruchsvoll ist und dann haben wir auch für 3 Kilometer auch schon mal 3 Stunden gebraucht.
Okay.
Ja.
Wenn man jetzt sich Bosnien anschaut, dann hast du gesagt, dass es auch dort wilde Mülldeponien gibt. Also sprich, die Menschen entsorgen den Müll vor den Toren der Stadt?
Ja, hauptsächlich. Bosnien hat halt leider kein Müllsystem. Also es ist ganz wenig von der Bevölkerung genutzt und auch die Städte haben einfach keine eigenen Deponien.
Wie kein Müllsystem?
Es wird dort einfach nicht genutzt. Ich müsste jetzt die Zahlen gucken. Ich glaube, nur 10% der Bevölkerung nutzen überhaupt diesen Dienst, dass der Müll entsorgt werden könnte.
Ja.
Und wenn er entsorgt wird, gibt es halt einfach keine legalen Deponien oder nur welche, die einfach nicht fachmännisch gebaut sind, wo die Suppe unten wirklich rausläuft,
also es gibt
was einfach für die Natur ganz schrecklich ist.
Keine Müllabfuhr oder was, wie wir das kennen?
Genau, es gibt sie zum Teil, sie wird aber kaum von der Bevölkerung genutzt, weil es einfach auch zu teuer ist und dann wird es dann halt trotzdem illegal entsorgt, weil es dann keine Deponie gibt, wo das hingefahren wird.
Aber wir wissen ja, und da gibt es ja auch spektakuläre Bilder, dass auf diesen illegalen Mülldeponien, das sind ja illegale, das ist ja nicht legal, ja, dass dort sich zum Beispiel die Bären durchsnacken. Wie nah kommen denn die Bären und die Wölfe in die Städte in Bosnien, wenn dort der Müll vor den Toren der Stadt liegt?
Die Wölfe eher weniger, die Bären kommen an die Stadt, in die Stadt, auf die Mülldeponie. Also es werden teilweise sogar illegale Mülldeponien mit Strom geschützt, was ich total mir, es ist irgendwie ein Widerspruch in sich, dass eine illegale Müllhalde oder Deponie mit Strom geschützt wird, einfach um die Bären davon wegzuhalten.
Aber die Leute arrangieren sich damit, dass die Bären da nachts kommen und sich da satt fressen oder?
Ja, stört die Leute schon, weil die halt auch einen hohen Schaden schnell anrichten. Also so ein Bär macht dir auch mal schnell den Hühnerstall kaputt, die gehen an die Bienenstöcke ran, die randalieren halt auch an Strukturen rum. Also
okay.
Das ist der Wolf schon deutlich angenehmer.
An Menschen gehen die nicht ran?
Nee, also ich glaube, in Bosnien gab es vor ein paar Jahren diese absolut spektakuläre Geschichte, dass ein Bär an einen Schäfer rangegangen ist und der diesen Bären den Kopf dann mit der Axt gespalten hat.
Aha.
Ich glaube, die Geschichte ist aber auch schon über 20 Jahre alt und ich kenne danach nichts anderes. Also das erzählt einem jeder die Geschichte. Also das ist einfach so ein Ding, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, das war 2013. Ich müsste wirklich nachgucken. Es ist schon ganz lange her, dass wirklich mein Schäfer mit einem Bären ineinander gelaufen ist. Und obwohl die so dicht an die Gebäude und alles kommen, ist da jetzt nicht, dass da irgendwie Konflikte entstehen, außer halt Sachbeschädigung.
Und Wölfe lassen sich von solchen Mülldeponien eher nicht anlocken, oder was?
Weniger. Also ich denke mal auch, wenn die jetzt, wenn es eine schöne Deponie ist, wo wirklich was zu holen ist, dass die auch hingehen, aber es lockt schon eher Straßenhunde, Bären und sowas an. Ja. Und man muss ja auch sagen, die Wölfe halten sich auch ein bisschen von den Bären fern. Also das ist jetzt ja auch nicht so deren Lieblingskonflikt.
Wie machen die das in den Bergregionen? Und da genau wart ihr ja in den Bergregionen. Wie machen die das dann mit dem Herdenschutz? Inwieweit gibt es dort oben in den Bergen Konflikte?
Es wird auch wieder nachts eingefercht, auch dass Leute sich Ferche teilen. Also man hat oft, auch auf den Hochebenen von Livno zum Beispiel, da wo die Wildpferde leben, dass sich auch mehrere Schäfer wirklich ein Ferch teilen. Der eine hat seine Kühe, der andere stellt dann nachts seine Schafe rein. Du hast unterschiedliche Herden, wo du dann aber abends siehst, wie die Besitzerzugehörigkeit ist, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Aber es wird viel zusammengefercht oder es wird von Ferch zu Ferch gezogen. Also es ist wieder dieses Ferchsystem mit Herdenschutzhunden.
Die Jagd spielt in Bosnien, glaube ich, eine größere Rolle, oder?
Ja, der Jagdtourismus ganz besonders.
Und da sind wir Deutschen, lass mich raten, wieder Weltmeister?
Natürlich. Alle Seiten sind hauptsächlich auf Deutsch übersetzt. Also man sieht schon, dass der deutsche Kunde, den sprichst du damit an.
Ist das dein Ernst?
Ja, also natürlich muss man auch sagen, Bosnien spricht auch viel Deutsch. Das ist neben also deren Sprachen, also die sprechen ja auch in Bosnien, gibt es ja mehrere Unterschiede, aus welchem Teil man kommt. Sonst wird da viel Deutsch auch gesprochen, aber es ist auch auf den deutschen Touristen ausgelegt.
Das heißt, man geht da auf welche Tiere?
Braunbär, Wolf. Viele Gebirgs, also Steinböcke. Steinböcke sind da riesengroß Wildschweine. Also da bezahlst du halt auch für ein Wildschwein so eine Jagd mal 1.500 Euro. Also nur, dass du da bist und für das Wildschwein 750 Euro, was verstehe ich nicht. Also wir haben ja auch welche. Nee, aber es geht. Braunbär, Wolf, Gams, Steinbock, besondere Vogelarten zum Teil. Also einfach alles, was die Trophäenjagd hergibt.
Und da ist Bosnien quasi das Reiseland für deutsche Jäger.
Genau, mit tollen Jagdhütten, also wirklich schicke Jagdhütten, kann man ja nicht anders sagen, aber tolle Jagdhütten inklusive ganz schöner Verpflegung, alles bei.
Das heißt, wenn ein deutscher Jäger einen Wolf schießen will, dann kann er das gar nicht weit entfernen, dann kann er das in Bosnien tun.
Genau, ob er dann wirklich einen Wolf kriegt, dafür ist ja keine Garantie. Die normalen Touren sind da mit 4 Tagen angesetzt, du kannst aber auch eine Woche bis zu 30 Tagen. Das sagt natürlich, du wirst jetzt nicht jedes Mal einen kriegen. Also Das ist jetzt nicht der Fall, weil die Grundreise kostet ja was. Und wenn du das Tier dann schießt, bezahlst du dafür ja auch nochmal. Mhm. Aber die Idee ist schon da, dass du einen mit nach Hause bringst.
Und was kostet sowas?
Die vier Tage, meistens sind so auf 4 Tage ausgelegt. Da bist du ab, nur dass du erstmal da bist, verpflegt bist und 4 Tage mit denen umherfährst, bist du so ab 1.000, 1.500 Euro dabei. Wenn das Tier nachher noch präpariert wird und alles, dann kommst du auch schon Richtung 10.000 Euro.
Okay. Und wie viel Wild gibt es dort in Bosnien? Also ich meine, wenn so viele Jäger da kommen und dort Trophäenjagd machen, dann muss es ja viel Wild geben.
Eigentlich auch nicht. Dadurch, dass halt keine Kulturlandschaft vorhanden ist, gibt es halt wieder sehr wenig Wild. Deswegen auch dieses 4 Tage und gucken, dass du überhaupt was kriegst. Es ist jetzt nicht eine Wilddichte, die mit uns vergleichbar ist. Es ist sehr wenig Wild, dafür sehr große und brachiale Tiere, aber es ist jetzt nicht so, dass du es mit uns vergleichen kannst.
Hattet ihr Kontakt zu Jägern, zu einheimischen Jägern?
An dem einen Morgen, da hatten wir an der Grillhütte über Nacht geschlafen und dann kam morgens, erzählen mal die Besitzer, also das Dorf, was zu dieser Grillhütte runterkommt, kam zu uns runter und meinte, hey, schön, dass ihr hier seid, auch wir ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch, irgendwie hat man sich wieder ganz gut verständigt, haben uns dann auch eingeladen, dass wir den Tag da bleiben können, mit denen mitessen können. Wir hatten halt einen Termin und mussten weiter und wir essen halt auch kein Fleisch, ich wollte jetzt auch kein Wildschwein mit denen zusammen essen, aber wir haben uns morgens noch lange unterhalten, dann kamen wir auch auf das Thema, dass wir Bärenspuren nachts im Camp hatten und dann haben die gesagt, ja, Bären hier sind doch groß und schön und hier und da. Und dann haben die ein paar Angelbilder gezeigt, dann hat mein Partner auch ein paar Angelbilder gezeigt. Und irgendwie kommt man ja immer so in Themen. Dann haben die auch, auch so Wildschwein gezeigt, wie groß die wirklich sind bei der Jagd. Und dann kam aber beim Durchflitschen irgendwann der Balkanluchs, wo ich dachte, huch, wo kommt der denn jetzt hier? Eines der strengst geschützten Tiere. Also kaum ein Tier ist so streng geschützt wie dieser Balkanluchs. Und davon, wir gehen ja von unter 100 Tieren aus, aber sowas wird halt auch illegal als Trophäe mit auch leider Stolz entnommen.
Da hat er euch ein Foto gezeigt mit einem erlegten Balkanluchs.
Ja.
Voller Stolz.
Ja, doch. Er war so ein bisschen vorsichtig. Man merkte schon, dass das so ein bisschen beim Durchflitschen nicht das Wunschbild war, aber stolz war er trotzdem.
Das wird ja nicht der einzige Balkanluchs sein, den der dann gejagt hat.
Wahrscheinlich nicht. Also die Chance bei so pro Land gibt es ja nur paar Tiere. Also wahrscheinlich gibt es pro Land 5 bis 10 Tiere, wenn man überlegt, wie wenig Balkanluchs es im ganzen Balkan gibt. Also die Chance, überhaupt mal einen zu erlegen, ist ja bei fast 0%. Und dass genauso jemand dann diesen einen, fand ich schon eher schlimm.
Ja, allerdings ist das schlimm. Und vor allen Dingen ist es ja auch eine Straftat dann, ne?
Ja.
Ja. Aber das war dem bewusst, aber da wird dann irgendwie drüber weggelächelt.
Ich glaube, auch illegale Jagd, auch wenn es illegale Trophäenjagd ist, hat auch einen gewissen Stellenwert.
Müssen die noch ein bisschen was lernen, bevor sie in die EU kommen, ne? In
Bosnien. Ich denke schon, ja.
Steht noch auf dem Programm, das müssen sie noch abspeichern, dass das dazugehört als EU-Land, dass das
und sowas nicht macht.
Dass man sowas nicht macht, genau. Ja. Die letzte Station eurer Reise war dann Slowenien und das ist ganz besonders spannend, weil Slowenien ist EU-Land, wissen wir ja seit 2004, aber das grenzt an Österreich und im Westen auch an Italien. Und ja, das ist eines der grünsten Länder Europas. Aber da haben wir eben halt tatsächlich auch grenzübergreifend Wölfe und eben halt auch Bären, ne, die dann vom einen Land ins andere gehen. Wie hat man sich so Slowenien vorzustellen?
Wald, gar noch mehr Wald, tolle Flüsse, totales Mittelmeerklima. Das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm. Also es ist ja schon sehr nah am Mittelmeer, oder ist Mittelmeerraum. Einfach total genial. Auch dieses Alpenlandschaft und alles ist schon ein total schönes Land.
Wolf streng geschützt.
Genau. Mit Einzelentnahmen möglich, eine vernünftige Förderkulisse. Ja. Und über 1000 Bären hat man auch nie auf dem Schirm.
Über 1000 Bären.
Über 1000 Bären, ja. Dass so dicht dran eigentlich so viele Bären noch sind.
Davon verirren sich aber sehr, sehr wenige nach Österreich und nach Italien, oder?
Cool. Also Italien hat noch viele, aber nach Österreich kommt verdächtig wenig rüber.
Ja, das stimmt.
Wenn ich gucke, wo sie in Slowenien sind, an welcher Grenze sie definitiv nach Österreich rübergehen. Also da kommen wenig rüber.
Und Wölfe gibt es wie viele in Slowenien?
Ungefähr 150.
Ist auch nicht viel.
Nee, ja, es ist halt auch wenig wild. Ich glaube, das ist auch durch die großen Wälder, wenig Freiflächen, auch gar nicht so attraktiv.
Das heißt, die haben dann auch Herdenschutzhunde im Einsatz und Zäune? Oder wie läuft das? Das ist ja ein EU-Land, die kriegen ja die gleichen Fördergelder, wie wir kriegen.
Ja, die nutzen die Fördergelder auch, rufen sie auch vernünftig bei EU ab. Die schützen fast nur noch mit Zäunen. Das ist das erste Land, wo wahrscheinlich der Härte einfach wieder teurer ist als der Zaun. Mhm.
Und das heißt, die haben dafür weniger Herdenschutzhunde?
Genau. Das trifft man da ganz selten nochmal an der Herde. Manchmal mit eingezäunt und viel, wenn man Richtung, wenn noch nicht die Almsaison so richtig gestartet ist, an den Höfen und sowas, sieht man schon nochmal Herdenschutzhunde. Mhm.
Dann haben die ja sicherlich auch einen Wolfsmanagementplan. Weißt du was darüber, wie das da läuft?
Ja, also die Bevölkerung wird vernünftig informiert. Es werden Touristen sinnig darüber informiert. Es wird der Herdenschutz total, also absolut löblich umgesetzt. Kaum Überrisse. Also es funktioniert da gut.
Und da gibt es auch wirklich wenig Konflikte, ja, in diesem Land?
Ja. Ja. Also da ist es auch schon zu Konflikten. Da kommt es auch zu Rissen. Da gab es auch Einzelentnahmen aufgrund von Rissen. Aber die Grundidee ist da einfach sinniger Schutz. Slowenien hat ja diesen Switch einfach zu einer sehr grünen Politik oder die junge Generation hat sich da einfach auf die Fahne geschrieben, das Land und die Umwelt stark zu schützen. Also das merkt man im ganzen Land. Also da auf jeden Fall nicht wild campen, also da bist du so hohe Strafen direkt für fällig. Also das ist so streng, auch die Campingplätze, kein eigenes Shampoo nutzen zum Teil, damit nichts in die Flüsse geht und das ist total. Also die setzen das schon sehr schön um.
Also die setzen auf grünen Tourismus? Auf nachhaltigen Tourismus?
Ja, also absolut. Also das ist auch, das merkst du da überall.
Das ziehen die wirklich durch?
Ja, und auch sehr, sehr streng. Also auch mit hohen Strafen.
Ja.
Das ist ein Land, da sollte man sich auch wirklich daran halten. Die ziehen das schon sehr strikt durch. Es ist ein nettes Tourismusland, ist kein günstiges Tourismusland. Da muss man nicht mal denken, dass das Balkantourismus ist. Das ist komplett die Preise, wie wir sie in Deutschland haben. Und die Leute machen genau deswegen dort Urlaub.
Das klingt alles nicht nur nach Abenteuer, das klingt vor allen Dingen nach sehr, sehr viel spannenden Informationen zu dem Thema, was uns ja hier im Podcast und auch so privat sehr beschäftigt, nämlich das Zusammenleben von Wölfen und Menschen oder generell der Mensch in der Natur. Da habt ihr unglaubliche Dinge erlebt, unglaubliche Erkenntnisse gesammelt, Erfahrungen gemacht, Abenteuer erlebt. Unterm Strich, wenn du jetzt zurückblickst, das war ja nicht eure erste Reise in diesem Bereich, aber so, was ist so am intensivsten hängen geblieben davon?
Intensivsten ist wirklich hängen geblieben, wie schützenswert und toll diese Natur da einfach ist und wie die Menschen entspannt damit einfach umgehen und dass auch hoffentlich alles dort genauso bleibt und sich nicht großartig durch Tourismus oder Politik jetzt ändert.
Ja, das heißt so richtig Hass auf die Natur und auf die Tiere ist euch nicht begegnet, so wie wir das hier erlebt, dass die Leute fordern, die Schafhirten zu bewaffnen und so weiter. Sowas ist euch da gar nicht begegnet, diese Ruhegewalt?
Nee, sowas gibt's da nicht. Natürlich ist der Umgang mit der Natur da nicht toll. Also es läuft nicht alles gut und es wird auch zukünftig gut laufen. Aber so wie das hier ist, das ist da nicht. Also die müssen da halt noch mit der Natur leben. Die leben ja davon. Also die haben ja gar keine andere Möglichkeit.
Annika, das ist mehr als spannend, was du hier berichtet hast heute. Das ist mal eine ganz andere Sicht auf das Thema. Wirklich mal so gelebte Erfahrung auf dem Balkan, von dem wir immer wieder hören, über den wir immer schon mal so gesprochen haben. Immer so mit Blick darauf, dass wir gesagt haben, ja, da funktioniert das und irgendwie könnten wir uns auch daran ein Beispiel nehmen. Und wir haben jetzt heute hier in dieser Folge gehört, dass es funktioniert. Wir haben gehört, dass es nicht einfach ist, dass es auch teilweise teuer ist und dass es sehr viel Einsatz fordert, aber dass es sich durchaus vor allen Dingen lohnt, das so zu machen und sich eben halt nicht hier mit Hass und irgendwie mit Abschussplänen aus der Verantwortung zu stehlen. Und von daher fand ich das ganz, ganz eindrucksvoll, was du berichtet hast, aus erster Hand. Das hat man auch nicht oft. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Wo geht die nächste Reise hin?
Die nächste Reise ist wieder im Herbst Westalpen.
Da bin ich gespannt, was ihr da berichtet.
Gerne, gerne. Ja, da wird der Herdenschutz ja auch noch teilweise sehr gut gelebt.
Dann würde ich sagen, gute Reise und wir hören uns, Annika. Tausend Dank. Ciao.
Danke, wir hören uns. Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.